Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich sitze heute hier mit Ben Ruby. Er ist Abteilungsleiter im Finanzministerium in Österreich. Er ist zuständig für die Kapitalmarktregulierung, für die Kryptoregulierung und er gibt uns heute mal die Perspektive aus Sicht des Regulierers, aus Sicht des Staates. Wie funktioniert das eigentlich in der EU mit der Regulierung, die da aus Brüssel kommt? Wie wird die umgesetzt? Wer ist die Behörde? Was sind da die Feinheiten und was sind auch die Interessen des Staates? Für mich wirklich ein super interessantes Gespräch deswegen, weil wir ganz klar darauf eingegangen sind, wo steht Österreich, wo steht Deutschland, wo stehen wir in Europa, welche Möglichkeiten gibt es denn mit dieser durchaus umstrittenen Regulierung dann auch in Zukunft, wie wird da Bitcoin und Krypto normalisiert und was eröffnet das für neue Geschäftsfelder und neue Möglichkeiten, auch für etablierte Player wie zum Beispiel Banken. Aber wir sprechen natürlich auch über die philosophischen Ansätze, wir sprechen über Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, ein wirklich, wirklich spannendes Gespräch, das meiner Meinung nach in eine ganz, ganz tolle Richtung gelaufen ist. Bitcoin ist derzeit eines der wichtigsten Themen überhaupt und wenn ihr euch damit beschäftigt, dann schaut auf jeden Fall vorbei bei meinem lieben Hauptsponsor bei Coinfinity und mit dem Code Was Bitcoin bringt, bekommt ihr dort 21% Rabatt die ersten 6 Monate und das zweite, und das ist auch wichtig, auch Code Was Bitcoin bringt, haltet eure eigenen Keys mit der Bitbox O2. Die Links findet ihr alle in der Description. Und jetzt geht's auch schon los mit meinem Gespräch mit Ben. Viel Spaß! Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, Ben Ruby.
Hallo, hi.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Abteilungsleiter für Kapitalmarktrecht und Fintech-Regulierung im österreichischen Finanzministerium.
Genau.
Habe ich es richtig gesagt?
Ja, perfekt.
Ausgezeichnet, das ist uns wichtig. Mhm. Was uns auch wichtig ist, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt noch nicht sehen können, das Studio hat sich schon wieder weiterentwickelt. Wir haben neue Mikrofonständer und eine LED-Wall, die was tut im Hintergrund. Ich bin total begeistert. Auch im Hintergrund, also neue Kameras und neues Licht. Großer Shoutout an die Jungs und Mädels von Do Motion hier im 9. Wiener Gemeindebezirk. Fühlst du dich wohl?
Alles wunderbar. Ich bin total begeistert. Ein echt tolles Studio, muss ich sagen.
Sag uns mal, wie du zum Thema Bitcoin und Krypto kommst und wie du zu mir in den Podcast kommst.
Ja, zunächst vielen Dank überhaupt für die Einladung und für die Möglichkeit, dass man auch andere Blickwinkel drauf geben kann und vor allem auch andere Institutionen mal präsentieren darf. Mir ist das auch sehr wichtig, weil wir als Bundesministerium für Finanzen natürlich nicht an vorderster Stelle in der Bitcoin-Community genannt werden und deswegen ist mir wichtig, heute hier zu sein und unsere Sichtweise auch ein bisschen zu präsentieren. Ganz persönlich habe ich eine relativ lange Reise schon hinter mir. Ich habe ungefähr 2014, 2015 jetzt einfach mal auf der Literacy-Seite, würde ich sagen, also aus einem Bildungsinteresse heraus mich mit Blockchain-Anwendungen beschäftigt und mit der Frage, wie kann das unseren Finanzsektor irgendwie betreffen, weil ich eben aus dem Bereich komme, habe da viel regulatorisch auch geforscht und natürlich damals war eigentlich die Anwendung schon Bitcoin. Und das war die Blockchain, wo man am meisten Informationen bekommen hat. Ja, und so hat sich es ein bisschen aus dem privaten Interesse dann entwickelt. Und fast forward hat sich es dann über meine eigentliche Arbeit, das Bundesministerium für Finanzen, wo ich viel mit Finanzmarktregulierung ohnehin zu tun hatte, ergeben, dass ich mich auch beruflich damit beschäftigen darf, weil, und hier kommt es, die Europäische Kommission dann regulatorische Schritte unternommen hat, spätestens 2020.
Da reden wir jetzt schon von Mika.
Ja, das waren Vormaßnahmen, Vorüberlegungen und das Ergebnis war dann der Vorschlag für diese Mika, genau.
Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du das Thema mit mir besprechen willst, weil, wie du richtig sagst, mir ist es wichtig, dass wir verschiedene Aspekte abdecken und gerade dieses, sage ich jetzt mal, wie geht der Staat mit dem Thema um? Mhm. Wird in der Bitcoin-Community entweder extrem klitzeklein, fitzelig behandelt oder gar nicht so. Ja, wobei ich das schon öfter auch gemacht habe, auch in meiner Serie, den Burggesprächen. Ich glaube aber, dass du sogar den Podcast schon länger kennst, oder?
Absolut. Ich muss sagen, ich kenne den Podcast seit der ersten Folge.
Wow.
Bei mir war es tatsächlich auch so, weil ich mich dem Thema schon 2014, 2015 angenommen hatte. Wie es wohl allen geht in dem Space, der Content war das Problem am Anfang. Mhm. hat man viel über YouTube natürlich dann auch englischsprachigen Content konsumiert. Deutschsprachig war dann in Deutschland, aber auch erst, würde ich sagen, 2019, 2020 hat es begonnen mit Content. Und natürlich habe ich mich dann gefreut, dass es einen renommierten Finanzjournalisten gibt, quasi aus der Normie-Welt heraus, der sich dem Thema annimmt, weil das war für uns schon ein Thema. Also das muss ja auch irgendwann mehr oder weniger salonfähig werden, um auch Gesprächsthema sein zu dürfen, so unter dem Motto. Und deswegen hat es mich gefreut, dass jemand aus der Pressewelt und über die Umwege Agenda Austria warst du uns ohnehin auch schon bekannt, dem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibst. Und deswegen war ich da auch eigentlich ab der ersten Folge dabei, habe auch mittlerweile vielleicht ein, zwei Folgen verpasst, aber sonst bin ich, glaube ich, am aktuellsten Stand.
Also jetzt ganz unabhängig von deinem Job und allen anderen, vielen Dank dafür. Freut mich sehr, dass dir das gefällt und freut mich sehr, dass das funktioniert. Der war natürlich auch einer meiner Gedanken bei der ganzen Geschichte. Salonfähig machen ist so ein schöner Ausdruck. Jetzt haben wir BlackRock ETFs in Amerika, die haben dabei natürlich auch geholfen. Ist das etwas, wenn du jetzt aus der Perspektive Finanzministerium, Regulierung siehst, ist das, was da in Amerika passiert, etwas, das ihr im Auge habt?
Natürlich, das muss man im Auge haben. Wird natürlich jetzt auch immer mehr diskutiert, auch in Vorständen der Banken, in Aufsichtsräten. Also es wird immer größer als Thema, weil natürlich, wenn der größte Vermögensverwalter hier ein Produkt auf den Markt bringen möchte, das explizit auf einen Wert abstellt. Ich möchte es gar nicht weiter in die Tiefe deklinieren, aber wenn der das vorhat und ja viele andere auch, haben ja gleichzeitig mehrere den Antrag gestellt, dann schauen wir da ganz explizit drauf. Man muss dazu sagen, das ist ja eigentlich ein gutes Thema. Das ist ja in Europa gar nicht so möglich, wie es in den USA aufgestellt wird.
Kannst du mir erklären, wieso?
Ne, es gibt eben diese EU-rechtliche Vorgabe, dass man nicht nur einen Wert abbilden darf in einer Fondskonstruktion. In Europa haben wir sowas Ähnliches schon. Das nennt sich dann nicht ETF, sondern ETC, also Exchange Traded Commodity. Das ist dann eine Commodity, die abgebildet wird über so eine Mantelkonstruktion. Darf sich aber nicht ETF nennen.
Aber wieso? Also ich weiß, dass es die Regel gibt, ist mir klar.
Ja, die Regel kommt aus dieser Idee der Risikostreuung, ne? Dass man in einem ETF nicht nur auf einen Wert sich referenzieren darf, sondern im Sinne der Streuung, der Diversifikation auf mehrere Werte das Risiko verteilt und so dann sich ETF nennen darf.
Also,
oder Fondskonstruktion.
Das heißt aber, wenn wir jetzt Mika, ich hatte ja auch schon einige Folgen zu Mika, wenn wir jetzt Mika durchdenken und sagen, okay, es gibt jetzt 10.000 Kryptoassets, dann könnte man in Europa einen ETF auflegen von Bitcoin, Litecoin, Ethereum etc. Und das wäre dann ein ETF, aber nur mit Bitcoin geht nicht.
Da gibt es keine schnelle Antwort, weil da muss man ins Vorrecht denken und die Kryptoregulierung ist wieder die andere Baustelle. Bei der Kryptoregulierung sieht man sich einen Titel an, zum Beispiel nehmen wir nicht Bitcoin, sondern Ether zum Beispiel, und das wird dann reguliert. Wenn man alles bündelt und dann drüber legt eine sogenannte Fondskonstruktion, also Kapitalanlagegesellschaft, dann ist man in einem anderen Rechtsbereich und dort wäre das theoretisch denkbar, aber dort ist der Begriff Kryptowert, Asset noch nicht so verankert, wie es bei den anderen Werten ist. Also das Fondsrecht kennt üblicherweise Aktien, Anleihen und verwandte Finanzinstrumente und nicht Kryptowerte.
Aber Mika ist doch der Schritt in diese Richtung, um das zu etablieren,
langsam,
oder?
Genau, es geht in die Richtung. Was will eigentlich Mika? Mika will, dass man hier einen Gleichklang schafft, dass Finanzinstrumente wie Kryptowerte zu behandeln sind und in die andere Richtung auch. Kryptowerte sollen jetzt nicht schlechter, nicht besser gestellt werden als übrige Finanzinstrumente. Das ist die große Idee. Es wird oft verwendet der Begriff Level Playing Field. Es soll einfach für alle, egal welches Instrument man ausgibt oder mit welchem Instrument man Geschäfte macht, es soll die gleiche Spielregellandschaft geben für alle.
Okay, aber das heißt, wenn das mal erreicht ist, und das ist natürlich sehr theoretisch, aber wenn das mal erreicht ist, und ich finde es super, dass wir gleich direkt reingesprungen sind ins Thema Regulierung, dann wäre eben in Europa so ein ETF theoretisch vorstellbar, in dem mehrere Kryptoassets drinnen sind oder auch zum Beispiel könnte man Bitcoin kombinieren mit, ich weiß auch nicht, anderen Assets, aber ich darf kein ETF, wo nur ein Asset drin ist. Also, das heißt, ich darf auch keinen Gold-ETF in Europa verkaufen, was ja total eigenartig ist. Ich meine, der Gold-ETF läuft in Amerika seit 2004 und auch bei Bitcoin lässt sich ja argumentieren aus Anbietersicht, warum ein ETF hier wünschenswert ist. Vor allem, weil diese ETCs eher existieren, mit dem Unterschied, dass dort die Assets nicht Sondervermögen sind. Das ist, glaube ich, also kannst du das
genau
erklären?
Genau, das ist es. Um auch den Schritt zurückzumachen, man muss quasi, wenn man nachdenkt über so einen Kryptowerte-ETF, müsste man die Bestimmungen für Fonds in der EU nochmal anpassen, um diese neue Werte. Das meinte ich mit, es gibt jetzt den ersten Schritt über die MiCA-Regulierung und dieser neue Asset, Korb, muss dann wieder in diese Fondsbestimmungen, nennen wir es jetzt mal so untechnisch, eingearbeitet werden. Das ist so noch nicht passiert. ETF Gold, das ist in der Tat dann ein ETC, also eine Commodity, ist kein Sondervermögen. Und das hat eben auch mit dieser dann nicht vorhandenen Risikostreuung zu tun. Man sagt, wenn man eine Fondskonstruktion bildet, dann soll der Anleger quasi besser gestellt werden, als wenn er sich mit einem Vertragspartner in eine Beziehung setzt. Das heißt, wenn ich über eine Fondskonstruktion mit vielen anderen investiere, das ist ja der große Sinn. Ich schließe mich zusammen, habe großes Volumen, kann dann investieren, soll ich auch davon profitieren und soll eine bevorrechtigte Position haben im Vergleich mit anderen Vertragsbeziehungen, wenn ich von jemandem zum Beispiel Gold kaufe. Ja. Und deswegen hat man beim ETC zum Beispiel keine Sonderposition über das Sondervermögen, weil man hier auch nicht diese Risikostreuung hergestellt hat.
Gut, ich möchte jetzt auf dem nicht allzu lang herumreiten, weil es schon sehr spezifisch ist, aber ich finde die Vorstellung ganz lustig. Jetzt ist es natürlich so, du bist als Vertreter des Ministeriums, musst du neutral sein gegenüber den verschiedenen Kryptoassets, oder? Ich muss aber nicht neutral sein. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen ETF auflegen würden in Europa, in dem dann Bitcoin, Ethereum und irgendeine andere Kryptowährung drin ist, und die anderen Kryptowährungen sterben dann, also gehen auf Null, dann habe ich ja erst recht einen ETF, in dem nur Bitcoin drin ist. So könnte man es über die Bande spielen, auch in Europa.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Absolut, aber mir ist wichtig klarzustellen, heute wäre das noch nicht möglich. Also da muss man noch für Fondskonstruktionen die Möglichkeit schaffen, dass man da wirklich die Kryptowerte alle hineinbekommt. Ja. Heute könnte man eben einen Bitcoin-ETC bauen.
Den gibt es ja schon.
Genau. Aber gibt ja keine Beschränkung, dass andere, zum Beispiel große Vermögensverwalter in Europa, auf die Idee kommen, neue aufzustellen. Also Amundi ist da sehr kreativ, ist die Tochter der BNP Paribas, also eine französische Großbank. Die sind da sehr aktiv. Also wenn man auf den Luxemburger Finanzplatz schaut, gibt es recht viele ETCs. Aber ETF-Konstruktion wäre Stand heute noch nicht so möglich, wie du es gerade angesprochen hast. Und das gilt ja generell bei so Fondskonstruktionen, dass da unterschiedliche Titel dann unterschiedlich performen. Yeah. Da kommt es dann auch darauf an, wie man liquiditätsseitig dann den Fonds wieder auffettet und Verluste ausgleicht, die man bei manchen Assets hat. Aber das, glaube ich, führt jetzt zu weit.
Ja, das führt jetzt zu weit. Genau. Jetzt reden wir mal über Regulierung. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet. Wie passiert eigentlich Regulierung? Also was machst du eigentlich im Alltag?
Ja, das ist eine super Frage, weil da gibt es nicht so viel Transparenz, weil sich auch viel etabliert hat über Gentleman Agreement, sagen wir, über nicht verschriftlichtes, was sich vor allem über die europäischen Institutionen ergibt. Man muss ja sehen, unsere Regulierung ist zu Recht recht global und dann europäisch geprägt. Also es macht keinen Sinn, wenn Österreich jetzt vorprescht und hier Kryptowerte zum Beispiel alleinig reguliert und alle anderen machen etwas anderes. Das ist ein großes Problem, das wir immer bekämpfen, indem wir sagen, wir brauchen europäische Standards, Mindeststandards, Harmonisierung, das ist immer das große Schlagwort. Und unsere Arbeit besteht darin, so früh wie möglich da dabei zu sein. Deswegen hatte ich erwähnt, die Europäische Kommission hat dann 2020 Schritte Richtung Kryptowerte-Regulierung getan. Aber schon 2017, 2018, als ich mich dann auch beruflich mehr hinein arbeiten konnte, haben sich Expertengruppen aus Mitgliedstaaten getroffen, haben die Europäische Kommission quasi beraten, in welche Richtung es gehen könnte. Also weit vor dem dann veröffentlichten Vorschlag setzt man sich mit aktuellen Problemlagen auseinander. Warum 2017, 2018? Kannst du dich erinnern, die große ICO-Welle?
Ja, genau. Alle waren damals begeistert von 700 Blockchains, jede Woche neue Geschichten. Genau. Ich kann mich gut erinnern, ich war damals bei der Zeitung und es hat mich hin und her gerissen ein paar Wochen lang.
Und da habe ich mich dann eingebracht, als quasi entsandter Experte für den Mitgliedstaat Österreich. Und dann sitzt man zusammen mit der Europäischen Kommission und am Ende des Tages steht dann ein Vorschlag der Europäischen Kommission, weil die Europäische Kommission ist, wenn man so will, die Regierung der Europäischen Union, die das Initiativrecht hat für Regulierung. Nur die Europäische Kommission kann dann als Ergebnis dieses Expertenaustausches sagen, okay, wir brauchen für diesen Bereich, wo es jetzt noch nichts gibt oder zu fragmentiert etwas gibt, europäische Standards. Und das war bei Kryptowerten genau auf den Punkt getroffen, weil da hatten wir, wenn es Regulierung gab, sehr fragmentiert, europaweit total unterschiedliche Regeln. Und das ist das Gift jedes Marktes. Ja? Mhm. Also wenn man wirklich so viel Fragmentierung hat, dann schafft man auch nicht, Geschäftsmodelle grenzüberschreitend durchzuführen. Und das wollten wir einfach abbauen. Also es geht immer darum, dass man einheitliche Regeln hat, dass man auch das Potenzial ausschöpft. Gerade bei Kryptowerten oder bei Dienstleistungen in dem Space möchte man grenzüberschreitend, friktionsfrei, so gut es geht, friktionsfrei, zumindest regulatorisch operieren. Und das wird erreicht durch diese Regeln, die jetzt Gott sei Dank veröffentlicht wurden. Dann geht es weiter. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Wenn die Europäische Kommission etwas dann vorschlägt, dann treffen sich die Mitgliedstaaten auf der einen Seite und die Parlamentarier aus dem Europäischen Parlament.
Also der Rat.
Und Parlament. Das sind zwei Kammern, wenn man so will, die sehr entscheidend sind. Die treffen sich dann mit den eigenen Positionen und kommen dann zu einem großen Kompromiss. Deswegen diese Schritte sind sehr, sehr wichtig. Also man muss sehen, das Europäische Parlament ist sehr stark und auf der anderen Seite der Rat. Wer ist das? Das sind in Wahrheit Vertreterinnen der Fachminister und Fachministerinnen.
In unserem Fall, Regierungen.
Genau. In unserem Fall wäre ich dann der Vertreter des österreichischen Finanzministers. Da findet man eine Position und am Ende steht dann ein großer Kompromiss und dann hat man die MiCA. In dem Fall die MiCA seit letztem Sommer. Hier stehen wir aktuell. Hier muss man auch noch dazu sagen, es braucht hier dann auch noch Aktivität der Mitgliedstaaten, wenn es diese Regulierung dann gibt, weil die Europäische Kommission darf viel vorschlagen, sie darf aber nicht in ureigenste Kompetenzen der Mitgliedstaaten eingreifen. In unserem Fall bei der MiCA ist das treffendste Beispiel die Behörde. Da steht zum Beispiel, wenn man in die Kryptoregulierung schaut, steht immer nur die zuständige Behörde. Wer soll das sein? Das entscheidet der Mitgliedstaat. Und dafür braucht es ein eigenes Gesetz. Und da, das ist nämlich ganz, ganz aktuell, stehen wir jetzt aktuell.
Ja? Also theoretisch ist es so, wenn dann aus Brüssel eine Verordnung ist das
genau,
dann?
Genau.
Eine Verordnung kommt, dann muss da drin definiert sein, was quasi der Mitgliedstaat zu erledigen hat. Aber wer im Mitgliedstaat das erledigt, das wird nicht vorgeschrieben, das darf nicht vorgeschrieben werden. Das heißt, theoretisch könnte jetzt Österreich sagen, in der Praxis wird es die Finanzmarktaufsicht sein, nicht die FMA, richtig?
Es ist sehr, sehr wahrscheinlich.
Ja, aber es könnte auch das Salzamt sein.
Genau.
Also man könnte sagen, das reguliert jetzt das Salzamt, weil die haben dafür die Leute.
Genau. Es ist natürlich naheliegend, also von der Konzeption, die Verordnung schreibt vor, was muss ich beachten, wenn ich Kryptowerte ausgebe, wenn ich Dienstleistungen in Bezug auf Kryptowerte erbringen möchte. Das ist im Wesentlichen so eine Art Genehmigung, die muss ich dann beantragen bei dieser Behörde. Und diese Behörde benennt der Mitgliedstaat, das in Wahrheit das Parlament am Ende des Tages, aber wir machen den Vorschlag als quasi fachkundige Vertreterinnen der Regierungsparteien.
Und das ist natürlich entscheidend, also ich glaube, diese MiCA-Lizenz ist einmal das allererste, weil wir haben in Europa und auch in Österreich einige tolle Anbieter, Coinfinity natürlich, 21 Bitcoin in Salzburg, dann gibt es noch Bitpanda, die sind auch nicht gerade klein. Ja? Aus dieser Perspektive ist natürlich Regulierung für euch auch irgendwo eine Standortfrage, oder?
Definitiv.
Müsst ihr da irgendwo quasi die Notwendigkeiten der bereits bestehenden Unternehmen irgendwo im Auge haben, oder?
Definitiv. Also für uns generell Perspektive eines Bundesministeriums für Finanzen ist immer so ein ganzheitlicher Blick auf die unterschiedlichen Interessenlagen. Natürlich haben wir ganz klar Investoren-Anlegerschutz am Radar. Wir haben aber auch die Bedenken und Befindlichkeiten der Behördensicht auf die Dinge. Ganz klar, wir haben auch politische Fragestellungen, die wir beachten müssen. Und das ist natürlich ein großes Standortthema. Wir müssen wirklich festhalten an der Stelle, im Vergleich relativ und per capita, also pro Kopf gesehen, sind wir, was Fintechs angeht, und du hast einige angesprochen, die in dem Space aktiv sind, extrem gut positioniert schon jetzt. Und wir müssen versuchen, dass wir jetzt so schnell wie möglich auch uns fit machen für diese Mika-Lizenzen, damit wir hier keinen Standortnachteil haben und die Player, die wir jetzt haben, auch bemächtigen, eben diesen Weg ins Ausland zu gehen, so schnell wie möglich mit einer Lizenz, einer österreichischen Lizenz. Und das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben eine ganz starke Behördenstruktur und tolle, auch pragmatische Zugänge, was das angeht. Und können aus dieser Seriosität heraus, glaube ich, ein guter Standort sein, um in den gesamten europäischen Markt hinein Angebote zu machen und Dienstleistungen zu erbringen. Weil das sieht man schon spätestens seit FTX, dass diese Währung Vertrauen nicht nur bei Banken eine relevante Größe ist, sondern auch bei Exchanges im Crypto-Space. Und wenn man da aus einer starken österreichischen Lizenz heraus aktiv ist, dann hat man hier auch tolle, seriöse Anbieter und nicht Drittstaatenanbieter, die hinein penetrieren in den europäischen Markt. Das ist auch ein großes Anliegen übrigens dieser Kryptowerte-Regulierung. Wir wollen seriöse Rahmenbedingungen, wir wollen seriöse Anbieter und diese Anbieter wollen auch dieses Gütesiegel, wenn man so will. Die wollen seriöse Behördenvertreter, die dann auch in einem Prozess eine Lizenz vergeben, die dann bescheinigt, okay, das ist ein seriöser Anbieter und nicht einer, der nur mit Marketingmitteilungen operiert. Und das ist es. Es ist, wenn man so will, ein sich ehrlich machen und ein glaubwürdiges sich ehrlich machen, mit welchem Anbieter habe ich es als Kunde zu tun und wo möchte ich zum Beispiel Dienstleistungen erbracht haben.
Aus diesem Grund mache ich zum Beispiel meinen Podcast auch aus Wien und nicht aus Malta oder Madeira, weil es seriöser wirkt, kostet mich nur wahnsinnig viel mehr an Steuern und Gebühren. Aber lassen wir das mal offen, das war natürlich also nichts gegen Madeira oder gegen Malta, um Gottes Willen. Wir schließen hier niemanden aus. Aber es ist natürlich interessant und ein gutes Stichwort. Das heißt nämlich, es wird ja bei dieser Mikroregulierung schon ein bisschen zu diesem Shopping kommen, diese Arbitrage. Das heißt, die Frage, ich könnte jetzt als internationales Unternehmen, keine Ahnung, eine große Börse, wenn ich eine europäische Lizenz möchte, muss ich nicht nach Österreich gehen. Ich kann auch eben zum Beispiel nach Malta oder nach Zypern gehen und bekomme dort eigentlich sozusagen auf dem Papier eine gleichwertige Lizenz.
Das ist ein Riesenthema, das wir sehen. Wir sehen aber auch, dass jetzt schon auch der Dialog gesucht wird. Also es gibt große, auch Drittstaaten-Exchanges, die auch proaktiv den Austausch suchen mit solchen Behörden. Wir sehen auch, dass diese Behörden aus den angesprochenen Ländern auch aktiv quasi auf die Player zugehen, in die Industrie gehen und sagen, wir wären ein attraktiver Platz für euch, weil unsere Behörden sind sehr, sagen wir, sehr flexibel.
Macht Österreich das auch? Gehen wir auch aktiv zu und sagen, wir sind zwar nicht flexibel, aber das Wetter ist auch nicht besser. Aber die Architektur ist schön so.
Na, wir sind sicherlich auch aktiv. Wir wollen da schon auch gesehen werden. Auch unsere Behörde ist da sehr aktiv. Und auch sehr transparent in der Kommunikation und auch in einem Bereich transparent, in dem man transparent sein kann. Es wird nichts leer versprochen. Das ist nämlich auch sehr entscheidend. Das wollte ich dazu sagen. Es gibt zwar diese europäische Verordnung, aber man braucht in jedem Mitgliedstaat auch noch ein eigenes Gesetz. Und da sind wir hart dran am Verhandeln, dass wir das bis Sommer schaffen. Weil ohne dieses Gesetz dürfte in der Europäischen Union keine Behörde eine Lizenz rechtlich sauber vergeben. Weil die Mika nicht sagt, wer ist die Behörde. Stellen wir uns vor, nehmen wir Malta, ich möchte jetzt nicht hinprügeln, aber es ist ein frei erfundenes Beispiel. Malta sagt, okay, kommt alle zu uns, ihr bekommt schon die Lizenzen vor 25. 2025 ist nämlich der neuralgische Zeitpunkt, ab dann gibt es Mika-Lizenzen. Und wenn man das als Drittstaat glaubt und dorthin geht und dann die Lizenz bekommt, es aber kein maltesisches Gesetz dazu gibt, dann ist diese Lizenz wertlos, als Beispiel. Und das ist ein Rechtsrisiko und Investoren und große Player wollen kein Rechtsrisiko. Und das ist unser Unique Selling Point eigentlich bei uns. Wir sind eine glaubwürdige Jurisdiktion in Österreich. Wir haben akkurate und rechtssichere Abläufe. Und wenn etwas schief geht, dann kann man das auch über den Rechtsweg auch wirklich tatsächlich durchsetzen. Und das, wir haben auch ein Track Record. Wir haben Unicorns in Österreich schon vor der Mika. Also, und die arbeiten auch sehr eng mit der Aufsicht zusammen. Und da hat es immer Wege gegeben, um auch Geschäftsmodelle aufzuziehen und voranzutreiben.
Aber das ist ja nicht ganz unwichtig. Du hast vorher erwähnt, dass es eigentlich keinen österreichischen Alleingang geben kann. Aber das hat es ja de facto, hatten wir jetzt 15 Jahre lang fragmentierte Alleingänge. Und die haben ja ganz interessante Ergebnisse erzeugt. Also ich habe jetzt schon erwähnt, Coinfinity, 21 Bitcoin, Bitpanda natürlich, das Unicorn, dann gibt es noch Blockbit und 15 andere Bitcoin- und Crypto-related Firmen in Österreich. Und vor allem die Exchanges gibt es zum Beispiel in Deutschland nicht. Und warum gibt es die in Deutschland nicht? Weil man dort von Anfang an eine Banklizenz verlangt hat und einfach die Eintrittsbarriere zu hoch gemacht hat. Und es ist ja ein sozusagen historischer Vorteil auf dem Gebiet für uns gewesen. Und da gab es offenbar doch Vorteile eines nationalen Alleingangs.
Das könnte man so interpretieren. Der Blick nach Deutschland ist natürlich naheliegend in unserem Fall. Ich weiß auch, dass deine Zuhörer auch aus dem bundesdeutschen Raum kommen. Aber der Vergleich ist halt wirklich schwierig, weil ja auch die deutschen Bankhäuser anders aufgestellt sind im Vergleich mit unseren Bankhäusern. Und in Deutschland ist man eben den Weg gegangen über das Kreditwesengesetz. Also da hat man wirklich aus diesem Kryptogeschäft eine Bankdienstleistung gemacht. Das hast du ja richtig angesprochen. Vor allem die Kryptoverwahrlizenz ist dort ein großes Thema. Bei den reinen Dienstleistungen in Bezug auf einen Kryptowert würde ich das gar nicht so dramatisch als Unterschied zu Österreich in der Phase vor Mika sehen. Also es ist wirklich nur unter Anführungszeichen dann sehr, sehr streng, wenn man wirklich auch in das Verwahr, in das Custody-Geschäft gehen wollte. Wenn man rein in die Dienstleistungsbereiche geht und schaut, dass man zum Beispiel nur Beratungen in Bezug auf Bitcoin, Ether anbietet, dann war es gar nicht so unterschiedlich. Aber du hast recht, natürlich die Möglichkeiten hier national ein bisschen an den Zugangsregeln zu schrauben, waren größer. Aber, und das habe ich versucht einleitend klarzumachen, es ist ja dann nur für deinen Markt relevant. Ja? Wenn du in einem digitalen Geschäftsmodell unterwegs bist, dann möchtest du so viel wie möglich Kunden upscalen, auch dein Geschäftsmodell upscalen. Du möchtest nicht nur zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland oder nur in Frankreich aktiv sein, sondern wenn du ein fittes Modell hast, möchtest du so viele Kunden und Kundinnen potenziell erreichen wie möglich.
Aber ja? Das heißt, dass es für euch, also das mit der Mika-Lizenz ist es dann für die großen Exchanges und das ist natürlich der
europaweit.
Punkt. Ja. Genau, das ist der Punkt, weil natürlich ist das ist bis jetzt das große Geschäft gewesen. Das heißt, wenn ich eine Lizenz in Österreich bekomme, habe ich nicht nur eine wasserdichte, rechtssichere Lizenz, sondern ich kann mit der in ganz Europa. Genau. Kannst du, also wie soll ich sagen, bekommen unsere wichtigen Player in Österreich rechtzeitig diese Lizenz, damit sie da mitspielen können am europäischen Markt?
Also ich kann von unserer Seite sagen, unser Teil in der großen Abfolge ist der, dass wir von Ministerseite, also dass der Finanzminister rechtzeitig dieses entscheidende Gesetz einbringen kann ins Parlament. Ja. Da kann ich zusichern, das haben wir bereits in der Vorarbeit erledigt. Jetzt liegt es wirklich daran, wann das Parlament, das österreichische Parlament, da sind lauter unabhängige Abgeordnete drin, das auch beschließen wird.
Entschuldigung, dass ich jetzt bei dem Wort unabhängige Abgeordnete, habe ich jetzt kurz lachen müssen.
Also ich kann sagen, wir haben alles erledigt. Unser Minister hat etwas am Tisch und das, was am Tisch liegt, muss durch das österreichische Parlament. Und ich kann sagen, wir sind eng abgestimmt mit unserer Behörde, die es dann sein soll.
Ja, die ist schon quasi in den Startlöchern.
Die ist absolut
up and running.
Definitiv. Die ist auch sehr aktiv, was die Kommunikation angeht. Wenn man ein bisschen im LinkedIn-Space unterwegs ist, sieht man da auch schon, es gibt auch auf der Homepage dieser Behörde gibt es auch schon eine Kommunikation, wie man sich die Prozessschritte vorstellt, wie man die Kommunikation jetzt auch informell schon starten kann. Also wir sind da auch eng abgestimmt und uns ist das auch ein Riesenanliegen. Ich kann sagen, ich arbeite jede Woche daran, dass die beiden Regierungspartner erkennen, wir müssen so schnell wie möglich in den parlamentarischen Prozess, damit dieses Gesetz auch steht und wir keine Situation haben wie im angesprochenen maltesischen Fall.
Weil das ist natürlich jetzt auch ein konkretes, unter Anführungszeichen, Problem. Du hast gesagt, vor dem Sommer, also wir haben jetzt sozusagen die Herausforderung, das Gesetz wäre zu beschließen, weil im Sommer wird ja nicht gearbeitet im Parlament, die machen quasi Schulferien, ne?
Ja, und dann haben wir eine Wahl.
Und danach ist Wahl. Das heißt, es muss vor den Ferien, schaffen wir das?
Wir setzen alles daran, an uns wird es nicht scheitern, das kann ich zusichern. Wie gesagt, wir brauchen hier das Commitment der Parlamentarier und eine Regierungsübereinkunft.
Ich hoffe mal, dass uns einige der unabhängigen Parlamentarier zuhören und vielleicht ein bisschen
Druck machen. Und vor allem wichtig sind die Regierungspartner.
Ja, ich weiß.
Also ich kann sagen, der Regierungspartner, der in unserem Haus sitzt, der ist bereit. Der andere Regierungspartner muss noch
Aber es ist ja jetzt kein politisch derartig heikles Thema, dass das irgendwie einen Grund gäbe, das jetzt zu verzögern, oder? Oder ist das dann?
Ich sehe überhaupt keinen Grund, ganz im Gegenteil, weil wir schaffen es mit dieser Kryptoregulierung, dass wir diesen Wilden Westen abschaffen. Also es gibt dann mehr Schutz für Anleger, Investoren, aber auch für Investoren, für Interessenten, die etwas aufbauen wollen in dem Raum. Mhm. Auch Riesenpotenziale, das sind ja auch Arbeitsplätze, das muss man schon dazu sagen. Schauen wir uns an, allein unsere Fintech-Szene in Österreich hat im Verhältnis gesehen extrem viel an der Wertschöpfung zugelegt, Arbeitsplätze geschaffen. Also das ist eine relevante, auch politische, Projektumgebung, wo man sagen muss, dieses Projekt muss besser gestern als heute beschlossen werden. Also ganz klar, mehr Schutz einfach auch und mehr Standortvorteil und mehr Wertschöpfung.
Die MiCA-Regulierung bringt ja auch quasi Vorteile für die etablierten Banken, was Krypto betrifft. Du hast jetzt diese Verwahrlizenz in Deutschland besprochen. Wo könnten da etablierte Banken ansetzen?
Definitiv. Wir haben salonfähig verwendet als Begriff. Spätestens mit der MiCA ist die Salonfähigkeit amtlich mit Siegel. Und es wird auch leichter, weil wir eben die MiCA, da gibt es einen Katalog, was ist eine sogenannte Kryptowertedienstleistung und da ist Custody drin. Verwahrgeschäft, da brauche ich nur unter Anführungszeichen eine MiCA-Lizenz und eine MiCA-Lizenz ist im Vergleich mit einer Banklizenz wirklich überschaubar.
Ja? Und das ist jetzt wichtig. Mit einer MiCA-Lizenz kann ich als Bank Kryptoverwahrung anbieten. Mhm. Das heißt, weil wir vorher auch über ETFs gesprochen haben, grundsätzlich brauche ich bei Bitcoin keine ETFs. Ich kann ja Bitcoin jederzeit in meinem Kopf speichern. Ja? Aber ich habe das auch schon öfters gesagt, ich verstehe, warum ETFs etabliert werden, aus verschiedenen Gründen. Es gibt Leute, die wollen das nicht, es gibt Leute, die können das nicht, im Sinne von institutionellen Investoren, Firmen und so weiter. Da wird es dann schwieriger, da ist es einfacher, du machst es einfach über einen Wertpapierbroker. Es gibt aber die Variante, ich meine, Bitcoin ist Geld. Es gibt die Variante, einfach zu sagen, naja, ich verwahre das auf meinem Bankkonto. Und ich habe schon viele Vorträge gehalten bei Banken und ich habe immer gesagt, also wenn ich meine Euros bei euch liegen habe, habe ich kein Problem damit, einen Teil meines Bitcoin-Stacks, bitte nicht prügeln, liebe Bitcoiner. Ich versuche da sozusagen eine normale, ausgeglichene Einstellung reinzubringen, dort zu lagern. Das heißt, ich bräuchte ja gar keinen Bitcoin-ETF, wenn ich einfach ein Bitcoin-Konto bei meiner Hausbank führen kann.
Ja, also keine Opposition von meiner Seite, absolut. Also ich könnte über meine Hausbank, die dann eine MiCA-Lizenz hat, definitiv auch meine Bitcoin-Bestände dort halten. Und wenn diese Hausbank zum Beispiel auch gleichzeitig eine Handelsplattform ist, also eine Exchange, dann ist das auch eine Krypto-Wertedienstleistung, kann ich es dort auch einkaufen und lasse es dann gleich auch auf dem Wallet bei der Hausbank liegen.
Genau, und das ist natürlich, weißt du, kannst du verraten, ob es da schon Überlegungen bei österreichischen Banken gibt?
Ich meine, dazu weiß ich leider selber zu wenig. Wir haben natürlich eine sehr professionelle Distanz auch zu Banken und anderen Anbietern. Natürlich sind wir im Austausch, aber uns wird das, glaube ich, dann verraten, wenn es spruchreif ist. Es gibt sicherlich viele Überlegungen. Es gibt auch in Österreich eine sehr, sehr große, renommierte Bank, die eine sogenannte White Label Solution schon eingekauft hat von einem sehr großen Fintech-Unternehmen, das du schon öfter angesprochen hast.
Ich darf das schon erwähnen, wer das ist, oder? Die Raiffeisen Bank Wien Niederösterreich und haben das gemeinsam mit Bitpanda gemacht. Du kannst quasi auf die Bitpanda-Services direkt über die App zugreifen. So habe ich
erlebt. In Deutschland gibt es Ähnliches. Also die Volksraiffeisen Banken sind vor allem im Süden Deutschlands sehr aktiv. aktiv. Da sind wir auch sehr im Austausch. Da bin ich persönlich sehr interessiert auch. Nicht nur deshalb, weil ich auch eine bayerische Frau habe, bin ich dem Raum sehr verbunden und finde total spannend, was auch dieser Bereich generell der regional an Ideen vorwärts bringt, auch aus dem klassischen Bankbereich. Ja.
Weißt du, was nämlich lustig ist?
Ja.
Nämlich, wenn ich dann bei meiner Bank ein Bitcoin-Konto führe, dann kann ich natürlich auch mit Apple Pay bezahlen. Mhm. Und die rechnen das dann ab. Mhm. Und die bekommen sogar ihre überhöhten Gebühren dann dafür. Ja? Es ist einfach Convenience. Und dann ist aber nichts mehr mit, ich kann mit Bitcoin meinen Kaffee nicht bezahlen. Ja? Easy. Natürlich kann ich das auch mit Lightning Network und ich bin auch davon überzeugt, dass es da verschiedene Ansätze geben wird und dass solche Bezahlsysteme das unter Druck setzen. Es ist aber schon noch eine Frage, macht ihr die Steuern auch?
Nein, das ist auch ein wichtiger Disclaimer. Ich bin zuständig für das quasi Aufsichtsrecht. Was heißt das? Das ist so das Sondergewerberecht. Also deswegen hatte ich auch erwähnt, wenn ich irgendwie aktiv werden möchte in Bezug auf Kryptowerte, welche Art auch immer, sollte ich mir idealerweise überlegen, an welche Spielregeln muss ich mich halten, und diese Spielregeln überlegen wir uns quasi wie das Gewerberecht bei anderen Unternehmungen, kümmern wir uns um quasi die Standardspielregeln, wenn ich irgendwie Kryptowerte-Dienstleistungen oder Kryptowerte emittiere.
Okay, aber weil es gibt ja auch in Österreich...
Steuerrecht ist einfach, einfach eine andere Sektion, eine andere Organisationseinheit in unserem Haus. Also es gibt eine Riesensektion mit mehreren hundert Menschen, die sich für steuerrechtliche Angelegenheiten interessieren und dann auch einsetzen. Und dort liegt auch die Besteuerung von Kryptowerten aller Art. Wir sind quasi die gewerberechtliche Seite, die sondergewerberechtliche Seite im Kryptospace.
Weil wir schon die Herausforderung jetzt haben, dass die Haltefrist abgeschafft wurde. Jetzt wird darüber diskutiert, die Haltefrist generell für Wertpapiere wieder einzuführen, wo dann wieder Bitcoin auch wieder drunter fallen würde. Das ist alles ein bisschen, also wenn ich es wirklich verwenden will, im Alltag ist das natürlich hinderlich.
Definitiv, also ich kann natürlich nicht für die Steuersektion sprechen, natürlich als Privatperson sehe ich das genauso. Ich sehe auch, wenn man das Bigger Picture ansieht, laufe ich sehr stark auch aus meinem Job heraus, bin ja nicht nur für Fintechs und Kryptowerte zuständig, sondern eben auch für den Kapitalmarkt als Ganzes. Wir sehen schon große Herausforderungen. Wir sehen die Entwicklungen in der Leistbarkeit von eigenem Wohnraum zum Beispiel bewegt dann viele dahin, sich Gedanken zu machen, wie sorge ich vor für mein Alter zum Beispiel, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, einen eigenen Wohnraum nachhaltig zu finanzieren, dann überlege ich mir, wie kann ich dann, wenn ich nicht mehr gewöhnlich verdiene, im Alter zum Beispiel meine Pension sicher oder Rente für die Deutschen. Dann kommt hinein natürlich, wie wir uns gesellschaftlich, demografisch entwickeln. Wer wird dann wirklich meine Rente, Pension zahlen können, wenn es für mich so weit ist? Und da sehen wir, dass viele flüchten in gewisse Titel. Natürlich viele in so Fonds, ETFs werden ja oft erwähnt, aber natürlich auch viele Jüngere, ich würde sagen unter 40, in viele Kryptowerte-Projekte. Ich nenne es immer Projekte, weil ob das dann Kryptowerte sind, sieht man dann irgendwann. Und da sind wir in der Ziehung, diese Spielregeln zu schaffen, dass nicht alle ihr Geld verlieren, weil sie in sehr unseriöse Angebote fliehen. Und in dem Zusammenhang wollen wir natürlich auch, dass Anreize gesetzt werden, auch natürlich steuerrechtlich. Das ist klar. Also das BMF setzt sich auch dafür ein, dass steuerrechtliche Anreize in Richtung Vorsorgedepot gehen. Also das ist ein großes Thema. Das wird auch sehr intensiv verhandelt vom Finanzminister mit dem Regierungspartner. Und das betrifft nicht nur Kryptowerte. Wir wollen nämlich gar nicht unterscheiden. Das ist auch uns sehr wichtig. Wir wollen diese Schmuddelecke auch gar nicht. Für uns ist es irrelevant. Ist das Finanzinstrument im eigentlichen engeren Sinn oder Kryptowert, macht für uns keinen Unterschied. Sind alles Instrumente, Produkte, in die Menschen investieren. Ja? Und wir wollen gleiche Spielregeln. Und das gilt auch für das Steuerrecht natürlich. Und wir finden, für einen gewissen Depotstand soll es auch steuerrechtliche Vorteile geben im Vergleich mit natürlich superreichen und was auch immer Transaktionen. Das ist natürlich klar.
Ich habe da mal in meiner Zeit bei der Agenda Austria tatsächlich auch mal ein ganzes Paper dazu geschrieben. Und das ist in Österreich, ist ja, was das betrifft, absolut im Mittelalter. Also nicht nur, dass die Aktienquote der privaten Haushalte, ich glaube, bei 5 oder 6% liegt, und Deutschland ist, glaube ich, 1 Prozentpunkt mehr, also immer noch total erbärmlich. In Deutschland wird auch gerade über die Aktienrente diskutiert. ich habe immer gesagt, naja, vergessen wir das, also warum machen wir nicht einfach ein Depot, auf dem Depot steht drauf Pension und das darfst du einfach erst verkaufen, wenn du in der Pension bist, also du darfst das erst dann steuerfrei verkaufen.
Ja.
Also es gibt so simple Lösungen, aber das Problem ist, dass alle simplen Lösungen dann von den Stakeholdern und den so verkompliziert werden, so wie die Abfertigung neu, die berühmte, ja, dass am Schluss dabei gar nichts rauskommt. Und das ist wirklich, also angesichts der Inflation und der fallenden Kaufkraft, du hast das erwähnt über den Proxy Wohnraum, ein riesengroßes Problem.
Definitiv. Und ich laufe höchstpersönlich, auch europäisch betrachtet, unter der großen Überschrift Förderung Kapitalmarktunion genau dafür. Wir brauchen wirklich funktionierende Kapitalmärkte und in Österreich haben wir da Aufholbedarf. Das hast du auf den Punkt gebracht. Das ist definitiv so. Und da möchte ich auch rauskommen aus diesem Schmuddeleck, hatte ich es ja erwähnt, ja? Auch aus diesem Bashing, dass das lauter Spekulanten sind, die an der Börse aktiv sind.
Weil im Schmuddeleck ist nicht nur Krypto, im Schmuddeleck ist alles, wo irgendwie Geld draufsteht.
Definitiv. Ich glaube, es geht über die Bildung. Für uns ist die Finanzbildung ja auch ein Key. Wir brauchen einfach viel mehr Basiswissen. Es gibt leider, und das trägt mich wirklich auch, und das bewegt mich auch, es gibt sehr viel Meinung, aber leider zu wenig Kenntnis, Wissen. Und man sollte wegstarten von einem gewissen Wissensfundament, um dann eine Meinung zu bilden. Das ist mir ein großes Anliegen. Deswegen danke nochmals, dass ich auch da sein darf, weil wir machen uns auch viele Gedanken drüber, auch wenn wir nicht jeden Tag darüber am Marktplatz auftreten und dazu schreien. Ne? Also meine Rolle gebietet es auch nicht, dass ich marktschreierisch irgendwo auftrete, aber ich dachte mir schon, es ist eine gute Gelegenheit, um auch mal unsere Perspektive zu geben und zu sagen, ja, auch wir beschäftigen uns damit und glaube ich, haben einen recht ausgewogenen Blick darauf und vorverurteilen auch niemand, ja, und sind nicht so biased, wie man vielleicht meinen könnte. Ja. Das ist mir wichtig. Also uns geht es immer um das Bigger Picture, um die unterschiedlichen Perspektiven auf die Sache und das ist ja auch in dem Fall ein total relevantes gesellschaftliches Thema. Ja. Politik klingt immer so fad oder abgedroschen oder böse. Nein, es ist die Frage, wie wir miteinander umgehen und welche Regeln wir uns geben oder welche Richtungen wir gehen möchten als Gesellschaft, als Zusammenschluss vieler Menschen.
Und wenn du brauchst dich gar nicht zu bedanken, sondern ich bedanke mich, dass du da bist, weil natürlich ich weiß, dass Menschen, die sich mit Bitcoin beschäftigen, total offen sind für all diese Fragestellungen. Das heißt, das ist ein wunderbares Einfallstor. Ja, und ich muss dir auch sagen, als jemand, der sich intensiv mit allen anderen Formen der Geldanlage auch beschäftigt hat und ETFs und Gold und so weiter, habe ich auch einfach dieses Thema ausgewählt, weil ich merke, dass das die Leute aktiviert und interessiert, weil es neu ist und digital ist. Zum Teil auch, weil es ein bisschen verrufen ist immer noch, aber das macht es ja spannend. Ja? Das darf man nicht unterschätzen. Und man kommt dann eben auch auf diese anderen Dinge drauf. Ja? Weil es geht ja sozusagen das Grundproblem, das Bitcoin versucht zu lösen, lösen andere über andere Dinge, wie zum Beispiel Aktienvorsorge oder andere Geschichten. Ja? Aber wenn man das Grundproblem einmal verstanden hat, glaube ich, dann wird es besser. Dann kann man sich zumindest etwas einfallen lassen. Und das ist etwas, das uns leider Gottes noch sehr fehlt und das jetzt angesichts auch der Zinsen- und Inflationslage immer dramatischer wird. Also wir sehen ja jetzt, wir sitzen jetzt hier, Gold auf Allzeithoch, Bitcoin auf Allzeithoch, Aktien auf Allzeithoch. Ja? Die Immobilien, in denen die Österreicherinnen und Österreicher ihre gesamte Zukunft investiert haben, haben jetzt plötzlich ein fettes Fragezeichen bekommen. Ja? Also du hast gesagt, man kann es sich nicht mehr leisten. Wir werden es uns vielleicht sogar ein bisschen wieder leisten können, aber das hat auch negative Folgen. Und ich glaube, dass nur drüber reden funktionieren kann und dass wir auch klar machen müssen, dass das dann nicht um böse Spekulanten geht. Das ist alles so absurd, dass ich. Aber ja, man muss es immer wieder wiederholen.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Staken.
Definitiv, definitiv. Deswegen versuche ich auch viel darüber zu reden. Es hört nie auf, aber es ist ein guter Startpunkt, und ich glaube, wir können noch viel, viel mehr drüber reden. Und ich glaube auch langsam, dass auch das Anklang findet. Also viele junge Menschen, und für mich sind sehr viele jung, also alle, die noch im erwerbsfähigen Alter sind, sind für mich jung.
Oh, vielen Dank dafür.
Na, aber das ist für uns relevant, weil solange man irgendwie beitragen möchte, egal wie, mit welcher Aktivität auch immer, ist man relevant. Und wenn man da sogar in einem höheren Alter auch vielleicht mal sich hinterfragen sollte, dann ist das positiv. Und wir lassen ja auch jeden Gedanken zu. Ich glaube, es ist lohnend, wenn man sich einfach austauscht und unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Es ist das Schlimmste ist diese Polarisierung. Ich möchte jetzt nicht zu ganzheitlich werden, aber Polarisierung ist immer schlecht. Ja. Und dieses Lagerdenken, und dagegen versuche ich auch irgendwie auch auf diesem Weg irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
Das Lagerdenken ist ja lustigerweise dann auch, wenn es um Investments generell geht, kommt das ja dann auch. Ne? Da gibt es ja die Leute, die streiten sich dann zwischen Bitcoin und Gold oder Aktien und mache ich dann S&P 500 oder mache ich MSCI World oder mache ich FTSE All World oder mache ich Emerging Markets oder habe ich irgendwas mit Biotech in Kanada. Also viele gehen an das Thema Geldinvestment heran, wie als wären es Fußballmannschaft und glauben, sie müssten sich einen Liebling aussuchen. Ja, das ist Klammer auf, dass viele den Liebling Bitcoin gefunden haben, verstehe ich voll und ganz. Also das Bitcoin löst quasi als Technologie dieses Kernproblem direkt. Aber in der Vergangenheit zum Beispiel ein breit gefächerter ETF, die passives Investieren, ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll. Und da hast du ja auch alles drinnen und musst dich nicht entscheiden. Also ich glaube, das ist auch einer der Fehler. Aber eine ganz wichtige Sache, wenn wir zurückgehen zur Regulierung. Jetzt haben wir sozusagen, das ist jetzt mein Weltbild, du musst es nicht bestätigen, aber wir haben quasi Bitcoin, das für mich vollkommen alleine steht und über allen anderen sogenannten Kryptoassets. Dann haben wir die sogenannten Kryptoassets und dann haben wir noch die richtigen Scams. Und ich nenne jetzt keine Namen und ich werde jetzt nicht versuchen, da jetzt irgendwen an den Pranger zu stellen, aber es gibt ja wirklich diese MLM, Multilevel-Marketing, die sich dann nachher auch nicht nur als nicht funktionierendes Projekt herausstellen, sondern wirklich als kriminelle Aktion. Schützt Mika irgendwie vor solchen Sachen? Kann man da in Zukunft sagen, hey, das fällt eben nicht, ist nicht reguliert durch Mika und ist deswegen erst recht mit Vorsicht zu genießen? Gibt es eine Grenze?
Definitiv. Ich hatte ja erwähnt, was Mika möchte, was die Kryptowerte-Regulierung möchte, ist den Zugang regeln. Also wenn ich nicht den Weg in die Mika-Lizenz gefunden habe, darf ich auch keine Dienstleistung, auch nicht die Emission eines Coins zulässigerweise veranlassen. Das heißt, wenn ohne Mika-Lizenz etwas passiert, schreitet dann die Behörde ein und dann gibt's den sogenannten unerlaubten Geschäftsbetrieb, dann gibt es hohe Geldstrafen für den Betreiber und dieses Geschäftsmodell wird nicht sehr lange fliegen. Ich wollte generell auch dazu sagen, MLM, Multi-Level Marketing, Ponzis, gab es ja immer schon. Ja, also gibt es ja, wie wir wissen, jahrhundertelang. Und mein Gefühl ist, dieser Crypto-Space macht das jetzt im Schnelldurchlauf. Auch durch unsere technologische Geschwindigkeit, durch Social Media Werbung, einfach viel, viel schneller durch das Ganze. Und ich glaube, das hilft auch, damit es diese Krypto-Regulierung recht schnell gab. Ja? Ich glaube, zum Beispiel die Europäische Kommission wäre jetzt nicht so schnell auf die Idee gekommen, so ganzheitlich, übrigens global betrachtet, als erste Jurisdiktion, als ihr erstes Rechtsgebiet überhaupt weltweit in die Kryptowerte-Regulierung einzusteigen, wenn es nicht diese Dynamik gegeben hätte mit vielen Scams. Natürlich, wir sehen heute noch Scams, aber es gibt auch Scams bei, letztens habe ich über so Fortbildungsseminar-MLM-Schemes gehört. Ich glaube, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und das hat ja nicht nur mit Kryptos zu tun, sondern Es gibt es überall, wo Menschen gierig werden und meinen, passives Einkommen 5.000 Euro pro Tag ohne einen Strich zu leisten, zu verdienen. Aber natürlich, das ist war ein Thema und das schaffen wir natürlich über die Mika-Regulierung. Natürlich kann es noch immer Anbieter geben, die dann behaupten, sie haben eine Lizenz, dann stellt sich heraus, es gibt keine, dann wird das verboten. Es geht dann, ich würde sagen, es geht mit Mika schneller, dass man dem Ganzen auf auch wieder ein Ende setzt. Ja.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil man darf auch nicht quasi die Arroganz haben, dass man sagt, wir reden da über Bitcoin und es gibt dann einfach, Bitcoin ist so ein breites Thema, so ein neues Thema. Wir haben schon viel erreicht, glaube ich, seitdem wir beide im 17er, 18er Jahr versucht haben, uns da reinzuarbeiten, stärker. Aber es gibt eben diese Rattenfänger. Ja, im Kryptobereich, aber auch eben im MLM und ich habe das auch erlebt mit im Jahr 2019, also und ich weiß auch von welchen die jetzt laufen, ja, wo ich dir genau sagen kann, dass die in ein paar Jahren vor Gericht stehen. Ja, ich kann nur keine Namen nennen, weil das ist dann wieder eine große Aufregung und so, aber das ist natürlich tragisch, ja, weil die Leute werden quasi an ihrer Unwissenheit gepackt und werden gnadenlos abgezockt.
Definitiv, und das ist auch ein bisschen das, was ich vorhin erwähnt hatte. Warum kommen sie überhaupt in diese Situation, dass sie sich einfangen lassen von diesen sogenannten Rattenfängern? Weil aus einer gewissen Furcht vor der Zukunft, ich hatte es erwähnt, Altersvorsorge und auch mangelnde alternative Wege am normalen Finanzplatz. Ja? Also viele haben vielleicht eine Scheu, ein Aktiendepot zu eröffnen, hören von einer tollen anderen Idee, die viel schneller, viel mehr Rendite abwirft. Vielleicht bei einem Depot hören sie, dass das mit Risiko verbunden ist und die Rendite dann doch nicht so hoch ist. Vielleicht ist der Schritt oder der Weg über eine Bank oder einen Broker zu beschwerlich noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man hier auch ein bisschen am Frontend arbeiten. Ich weiß es nicht, aber man merkt schon, dass viele flüchten. Aber das ist eher, würde ich gar nicht sagen, ein Altersthema, sondern auch ein Phänomen dieser Social Media Finfluencer, die dann schneller den Weg finden. Der Zugang ist dann schon flotter hergestellt als zum Beispiel der Kontakt über einen Bankberater. Wer macht das heutzutage? Ne? Wann warst du das letzte Mal in einer Bankfiliale? Da wird dir dann ein Bausparer empfohlen. Und ähnliches, ne? Also der Weg über die Social Media Figuren, würde ich sie fast nennen, ist dann ein direkter, ein unmittelbarer, ein persönlicher. Na, das ist dieses Persönlichmachen ist ja dann auch oft der Schritt in diese Schemes hinein. Und wenn man da mal drin ist, also wir kennen viele Beispiele, du sicher auch aus einer Scham heraus, kommt man da vielleicht auch gar nicht so schnell raus, auch wenn man es vielleicht erkannt hat, vielleicht will man es gar nicht erkennen.
Es gibt viele, die im Nachhinein einsehen, dass sie abgezockt wurden und dann beim nächsten wieder mitmachen. Ja. Weil sie glauben, sie sind diesmal sogar unterbewusst oder sogar bewusst sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein Schneeballsystem, aber ich bin halt schneller als die anderen.
Genau. Ja.
Aber, und man muss auch dazu sagen, es ist nicht nur Finanzen, wirklich nicht. Das ist einer der wichtigsten Dinge, aber in Wahrheit, wenn du auf Social Media schaust, du findest ja wirklich hinter jeder Tür einen Scam. Also es ist ja absurd, was sich heutzutage abspielt. Wenn die EU das alles regulieren wollen würde, dann müsste man noch 17 Millionen EU-Beamte einstellen. Bitte das nicht als Inspiration zu nehmen. Aber das ist ja irre. Also egal, ob das Fitness oder Ernährung oder was weiß ich, also überall. Es ist Also du musst in Wahrheit eine unglaubliche Selbstsicherheit und Kompetenz mitbringen auf allen Gebieten, auf denen du dich bewegst und in den Medien selbst, um durch diese Welt zu gehen.
Ja, definitiv. Und das abschließend, das ist genau das, was ich meinte mit, deswegen hilft dieses Wissensfundament. Wenn man recht gefestigt ist, dann muss man auch nicht alles glauben. Ne? Also sehr, ein sehr, sehr bekannter Spruch, wenn man nichts weiß, muss man alles glauben und daran glaube ich sehr stark. Ja, deswegen erster Schritt, Wissensbasis, Fundamente aufbauen bitte. Auch kritisch das sich ansehen. Ich hatte erwähnt, einleitend 2014 habe ich mich das erste Mal mit so Blockchain-Anwendungen für den Finanzsektor auseinandergesetzt. Mhm. Damals war Bitcoin die größte, bekannteste.
Ist immer noch so.
Ja. Ich wollte mal verstehen oder zumindest versuchen zu verstehen. Ich glaube, ich weiß es heute noch nicht, obwohl ich mich sehr lange schon damit beschäftige. Ich glaube nicht, dass ich in den Untiefen der Rabbit Holes angekommen bin, aber ich versuche schon jeden Tag dazu zu lernen bei den unterschiedlichen Anwendungen und erst danach auch mir wirklich dann zu erlauben, in die Meinung zu kommen. Ja. Heutzutage haben wir das ganz, ganz oft, dass man vorgefertigte Sprach- oder sprachliche Bausteine einfach von anderen übernimmt und dann für die eigene Meinung verkauft. Das finde ich schade und da glaube ich, hilft es, wenn man einfach so viel Wissen wie möglich oder andere Blickwinkel auch einbringt. Ja.
Deswegen mache ich das, was ich mache. Ja. Und deswegen versuche ich, so viele Blickwinkel wie möglich da zu haben, aber auch in Form eines langen Gesprächs, weil also wir können jetzt nicht darauf warten, dass quasi Finanzbildung im Schulsystem eingeführt wird. Abgesehen davon, dass das extrem mühsam ist, das zu machen, weil da kommen dann wieder die ganzen Stakeholder und sagen, um Gottes Willen, Kapitalismus, sondern das dauert halt ewig, bis das umgesetzt wird. Und dieselben Leute, die auf TikTok vielleicht irgendwo hineinfallen, vielleicht schaffen wir, dass einer auf einem meiner TikToks hängen bleibt und dann in diese Richtung geht und die Bildung besser wird. Das ist eigentlich meine Hoffnung.
Definitiv. Und auch also die YouTube-Weiterbildung ist ja mittlerweile nicht nur ein Phänomen, sondern das ist, glaube ich, also ich habe jetzt keine Teenager-Kinder, aber ich glaube, das ist der Regelfall. Also wenn man sich interessiert für Themen, wo man gerade nichts zur Hand hat, dann gibt man es ein und man findet Content auf YouTube. Das ist die Realität, das ist auch nichts Schlechtes. Und man muss aber versuchen, einordnen zu können. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ja. Wo kommt der Inhalt her? Ist er glaubwürdig? Ist er vielleicht ein bisschen überzeichnet? Gibt es da vielleicht Gründe, wieso der Inhalt so gestaltet ist? Wenn es reine Wissensvermittlung ist, wunderbar. Das ist natürlich dann auch, aber da bin ich nicht der Berufene dafür, die Internetsicherheit und die ganze Frage, wo kommt die Quelle her, wird uns beschäftigen die nächsten Jahrzehnte.
Und da bin ich natürlich, und da muss ich jetzt dann wieder, wäre ich dann Bitcoin-philosophisch. Mhm. Ja, weil die Bitcoin-Wahrheit ist überprüfbar. Es gibt Bitcoin, ich kann euch auch zählen. Also ich wüsste nicht, welche Dinge ich sonst, oder vor allem welche Assets ich sonst zählen kann. Ich weiß nicht, wie viele Dollars es auf der Welt gibt, oder wie viel Gold es auf der Welt gibt, wie viele Immobilien es auf der Welt gibt. Das sind alles Schätzungen. Ich habe bei Bitcoin etwas, und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum das vielen Menschen anspricht, dass ich wirklich selbst überprüfen kann. Und von dem aus kann ich dann arbeiten. Und das kann dann auch solche Wirkungen haben, wie sagen, schau, ich signiere quasi meinen Content mit meinem Bitcoin-Key aber ich glaube gar nicht, dass es so weit kommen wird, aber theoretisch ginge das. Ja? Also ich glaube, Michael Saylor arbeitet zum Beispiel an sowas. Michael Saylor arbeitet an einem Orange Checkmark, ja? Also von MicroStrategy, die arbeiten quasi daran, dass man über Bitcoin sich selbst identifizieren kann im Internet, nicht unbedingt mit seinem Klarnamen, aber theoretisch wäre das möglich, um eben diese Sicherheit zu schaffen, dass wir es dann nicht mit Fakes zu tun haben. Wenn du meinen Namen eingibst auf Telegram, bekommst du 10 verschiedene Scam-Gruppen. Also für alle, die uns jetzt zuhören, die auf Telegram in irgendeiner Nico Hilch-Gruppe sind, die sind alle Scams. Ich habe keine Gruppe, ich habe dort einen Account. Wie mein Account heißt, könnt ihr auf meiner Website nachlesen. Und das Lustige ist, den findest du nicht mal, wenn du es nur meinen Namen eingibst. Da musst du mit Ad und alles eingeben. Mhm. Ja? Also ich bin auch ein Opfer von diesen Scammern. Genauso wie, keine Ahnung, Armin Wolf und Jürgen, wie heißt der Herr Jauch? Jürgen Jauch? Nein.
Günther
Jauch. Ne? Da gibt es immer diese Scams, wo du dann so Website hast, wo sie sagen, die verraten da irgendwelche Investmentgeheimnisse und so. Ja? Und ja, du hast recht, da müssten wir irgendwelche, wir müssen irgendwo wissen, was ist wahr und was ist falsch. Mhm. Und da kann Bitcoin, glaube ich, enorm helfen. Aber
ja, das ist total spannend, weil natürlich die Daten, die in den Blogs drin sind, müssen ja nicht nur Transaktionen sein, wie du richtig sagst. Also ich verstehe das dann so, dass man dann andere Datensätze einfach in den Blöcken hätte, die signiert werden, oder funktioniert das wahrscheinlich anders?
Ja, I guess, ja. Ich weiß nicht genau, wie das technisch dann
funktioniert. Okay, na, ich finde es spannend. Also,
theoretisch geht das natürlich, ja. Dass man andere Datensätze in die Blogs reintut, das wird immer wieder versucht und so. Aber ich meine vor allem, dass du das eine ist, wie du es aktiv nutzt, um nach außen zu demonstrieren, dass du etwas getan hast. Ich glaube, das ist gut möglich, wenn du das machen möchtest. Aber ich glaube, es ist vor allem so, dass Bitcoin für die Leute anziehend ist, für junge Leute anziehend ist, weil es eben ironischerweise greifbar ist. Weil du selbst überprüfen kannst, was der oder diejenige da gerade behauptet. Mhm. Das heißt, du musst dich nicht verlassen auf die Schlangenölverkäufer und auf die Scammer und so weiter, sondern du kannst dich damit beschäftigen. Und das sage ich auch immer wieder, ich komme noch aus der Generation, was bist denn du für ein Jahrgang?
88.
88, ja, du bist ja ein Jungspund. Ne? Also ich bin 83. Bin jetzt 41 und ich komme noch aus der Generation, diese ganzen Debatten, ja, diese Podiumsdiskussionen, ja, was machen wir mit Problem A, was machen wir mit Problem B, das gibt es dann immer wichtige Leute, die dort sitzen, weil sie wichtig sind, die sagen dann wichtige Sachen und am Schluss sagen sie, ja, was machen wir jetzt, naja, wir müssen das besser kommunizieren und dann klatschen alle und dann gibt es Brötchen so und das ist, glaube ich, den jungen Leuten heutzutage nicht genug, ja, deswegen, die einen kleben sich auf die Straße, weil sie etwas tun. Und mit Bitcoin tust du etwas im digitalen Raum, das Sinn macht. In meinen Augen, du übernimmst Eigenverantwortung. Und ich glaube, das ist extrem powerful.
Definitiv, definitiv. Für uns ist natürlich wichtig, diese Balance muss man schaffen. Ich glaube, du hast in anderen Folgen schon mal angesprochen. Es gibt sicherlich auch viele Bevölkerungsgruppen, wo die Eigenverantwortung dann nicht so funktioniert, auch aus der eigenen Geschichte heraus, mhm, aus dem eigenen Charakter heraus. Ich finde das auch gar nicht verwerflich, wenn man sich bewusst dagegen entscheidet, alles in die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist einfach, also ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ja. Eigenverantwortung schön und gut, aber ist nicht für jedermann oder jede Frau so geeignet. Das muss man auch können. Das ist auch die super Überleitung zum Kapitalmarkt als Ganzes. Ne? Man muss es auch aushalten, Lows zu erleben, Highs zu erleben und nicht panisch rauszugehen, reinzugehen. Das kennen sicher alle, die irgendwie in Berührung kommen, nicht nur mit Kryptowerten, sondern auch mit allen Instrumenten, die da am Kapitalmarkt herumschwirren. Und Eigenverantwortung ist immer gut, aber natürlich dieses Safety Net, dieses viel zitierte, und so definiert sich ja auch Österreich. Wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft und die hat ja auch ein ganz starkes Safety Net. Natürlich, man kann trefflich diskutieren, wie viel Marktwirtschaft wir noch haben, mit einem sehr, sehr starken sozialen Netz, mit sehr viel Maßnahmen und Tätigkeiten, um gewisse Bevölkerungsgruppen aufzufangen. Aber wenn wir auf der anderen Seite es nicht abkappen, als Chance in die Eigenverantwortung zu gehen, dann haben wir schon viel erreicht. Das ist, glaube ich, so mein Take auf das Ganze. Also man sollte es ermöglichen, dass man in die Eigenverantwortung auch kommen kann. Das schaffen wir, glaube ich, in Österreich recht gut. Wir sind ja immer sehr gut darin, Mittelwege zu gehen. Wir sind recht nah am Gesetz, aber können auch gut auslegen, sind sehr kreativ, aber sind nicht so kreativ, dass wir ständig in Risiken uns verlaufen. Und das ist, glaube ich, das, was ich an der Stelle sagen wollte. Wir sollen Enabler sein, das ist ein blödes englisches Wort.
Ja,
wir möchten
ermöglichen.
Einfach ermöglichen, dass man sich so verwirklichen kann, wie man sich auch verwirklichen möchte. Ja? Und man sollte auch den Raum bekommen, auch darüber nachzudenken. Ne? Es gibt viele von uns, die ein bisschen in dem Rad sind und dann gar nicht die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, wie es vielleicht anders sein könnte. Das habe ich vorhin versucht anzusprechen, dass man auch vielleicht mal sich hinterfragen kann oder auch den Weg, den man vielleicht beschritten hat. Mhm. Ja? Ich glaube, deine Vita ist ein perfektes Beispiel. Du hast jetzt auch einen anderen Weg genommen als die klassische journalistische Landschaft in Österreich so nimmt. Ja? Und das finde ich toll. Und da braucht man auch viel Mut dazu. Man geht natürlich ein gewisses Risiko ein. Und glaube ich, was soll die Politik? Sie soll eine Umgebung schaffen und Rahmenbedingungen ermöglichen, wo das für alle irgendwie in Grenzen möglich ist.
Ich glaube, die Politik darf nicht vergessen, dass die soziale Marktwirtschaft, die du angesprochen hast, der zweite Teil finanziert den ersten. Die Marktwirtschaft finanziert das Soziale. Wenn das Soziale über die Marktwirtschaft gestellt wird und das passiert, und das klingt doch immer gut, ne? Dann hast du die Gefahr, dass irgendwo das Geld ausgeht. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass Marktwirtschaft kein negatives Image hat und das Unternehmertum gefördert wird, dass Kapitalmarkt gefördert wird, dass dieser Gang in das Risiko und in die Eigenverantwortung nicht als eine Dummheit abgetan wird, aber selbst wenn er scheitert. Ja? Und ich sage mal, was uns, glaube ich, fehlt noch, ist ein bisschen das Gefühl auch für diese kleinen Innovationen oder deswegen ist Bitcoin, also ich weiß nicht, braucht sowas wie ein Bitcoin, in Amerika gibt es jetzt einige Staaten, die werden jetzt garantieren quasi dein Recht auf Bitcoin, auf Eigenverwahrung und so. Braucht sowas angesichts der Mika in Österreich auch oder sind wir da auf der sicheren Seite?
Also ich würde in die Richtung würde ich sehr vorsichtig sein. Mhm. Warum? Wir hatten im letzten Sommer in Österreich, also es wird die deutschen Zuhörer jetzt vielleicht nicht so interessieren, aber wir hatten ein Riesenthema zu Bargeld.
Ja, ja, ja.
Und zur Frage Bargeld in die Verfassung, was auch immer das heißen soll. Wir haben uns das ganz genau angesehen, das ist gar nicht so trivial und vielleicht auch gar nicht so notwendig, hier verfassungsrechtlich irgendwas vorzusehen. Deswegen wäre ich da sehr zurückhaltend, was dann so ein Sonderrecht oder yeah. ein explizit Machen des Rechts, weil das ist ja, wir sagen auch oft, es ist ja auch interessant, was geregelt wird und was nicht geregelt wird. Weil wieso, stell dir mal die Frage, du gehst genau nur auf das Recht auf Eigenverwahrung beim Bitcoin ein. Was ist mit allen anderen Instrumenten, Kryptowerten, Eigentumspositionen, die es sonst so gibt? Ne? Also du regelst das eine und das andere wird irgendwie außen vor gelassen. Ja. Ganz abgesehen davon ist die Frage, ist das überhaupt notwendig? Ich sehe kein Gefährdungsszenario hier. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast, das kann ich zu 100% teilen. Ja? Unsere Aufgabe ist ja genau, Umgebungen zu schaffen, wo das Risiko eingefangen wird, also wo man mit Risiken umgeht, aber wo man auch ins Risiko gehen kann. Wir wollen den Kapitalmarkt fördern. Wir wollen innovative Unternehmen, gerade durch meine Abteilung, die sich Fintechs verschrieben hat, ermöglichen, dass man hier ins Risiko geht, Potenziale hebt, jetzt den ganzen europäischen Markt zum Beispiel hat und nicht nur den österreichischen oder den deutschen, wenn man dort zwei Lizenzen hat. Ja. Also wir wollen genau das, das ist unser Commitment und natürlich als Vertreter des Finanzministeriums muss ich auch sagen, natürlich, bei uns beginnt Wertschöpfung als die Grundbasis dafür, dass wir auch natürlich Steuern lukrieren, die dann übers Budget verteilt werden und wie du sagst, natürlich das soziale Netz kann es nicht geben, wenn wir nicht eine sehr starke Wirtschaftsumgebung haben und Unternehmen, die da auch Umsätze lukrieren, die dann übers Finanzministerium und Budget dann verteilt werden können. Ja.
Und das widerspricht meiner Meinung nach gar nicht dem, was du gesagt hast. Mhm. Viele Menschen wollen nicht ganz oder auch gar nicht in die Eigenverantwortung gehen und das ist auch vollkommen okay. Ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Es braucht aber die das tun und die bereit sind, Risiken einzugehen, damit sich was bewegt. Ja? Damit andere nicht in die Eigenverantwortung gehen können. Und das ist überhaupt keine Bewertung, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist ein bisschen so wie mit der Matrix. Ne? Da gibt es auch den einen, der sagt, er will die Pille wieder schlucken, er will wissen, dass das Steak, es ist ihm egal, ob das Steak falsch ist oder nicht. Und ich verstehe das auch total. Ja? Aber es ist halt jetzt nicht so, dass wir in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so stark, aber wir werden jetzt nicht unbedingt zum Risiko und zur Eigenverantwortung erzogen. Also das ist jetzt nicht, das ist eher so ein, der Staat wird es schon richten, Mentalität, ja, mit einer kleinen Prise Korruption. Also, da musst du jetzt nichts dazu sagen.
Dazu sage ich nichts.
aber oder Korruption ist vielleicht der falsche Ausdruck, es ist eher so, man kennt sich halt, ne?
Ich sehe das gar nicht so pointiert. Also ich bin jetzt 12 Jahre in der Umgebung Finanzministerium, war davor klassisch in einer Rechtsanwaltskanzlei, war in der Beratung, war davor sehr lange in den USA, weil ich mal den Weg Richtung Profibasketballer gehen wollte, dann an der UCLA dran gescheitert bin, an zwei Kreuzbänden und an der Achillessehne. Aber das ist alles gut, ich bin sehr froh darüber, deswegen sitzen wir auch heute hier. Ich glaube, ich hätte es dann sonst nicht so alles erleben dürfen, wie ich es jetzt erleben darf. Mhm. Und mir wäre das in Österreich auch, deswegen erwähne ich USA, ich habe dort 5 Jahre gelebt mit Unterbrechungen, wäre das dort nicht so aufgefallen jetzt im Vergleich. Ich bin zurück nach Österreich, habe hier sehr unbefangen Studium absolviert und dann erste berufliche Schritte, habe 12 Jahre das Finanzministerium erlebt. Und aus meinen Erfahrungen heraus kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Natürlich ist es in Österreich ein Dauerbrenner-Thema, aber ich find muss ich sagen, cool. Ich hätte es persönlich überhaupt von der Wahrnehmung nie so erlebt. Deswegen kann ich nur sagen, ich bin sehr froh darüber, dass wir so ein stabiles Konstrukt haben in Österreich mit all dem, was an Potenzial noch da ist. Und bin eigentlich auch glücklich und deswegen bin ich auch noch hier und bin sehr froh darüber, dass wir so einen guten, auch ich glaube jetzt immer besser werdenden Finanzplatz auch in Österreich entwickeln können, der nur entwickelt werden kann, wenn die Rahmenbedingungen passen. Ja.
Also gerade dann, wenn sozusagen die Realität besser ist als meine halb informierte Meinung, lasse ich mich gerne von was anderem überzeugen. Also wirklich, weil ich möchte ja auch, dass die Dinge einigermaßen nach den Regeln funktionieren, dass sich alle an die Regeln halten müssen. Ganz kurz noch zu Mika zurück, und das, dann gehen wir eh schon zum Ende. Ich finde es total cool, in welche Richtung unser Gespräch gegangen ist. Ja.
Ich auch.
Wie ist das mit diesen Prospekten dann? Also in der Mika wird ja quasi, diese Kryptowerte werden quasi wie Assets oder wie Wertpapiere dann behandelt. Da müssen ja auch die Herausgeber und oder die Börsen quasi Informationen herausgeben, was das eigentlich ist. Wie funktioniert das? Kannst du mir das erklären?
Also bis in die technischen Untiefen nicht.
Nein, aber
es ist so ähnlich wie ein Prospekt. Also bei klassischen Wertpapieren schreibt man ja auch über mehrere Seiten, was sind so die Chancen, was sind vor allem die Risiken. Da schaut man sehr, sehr stark auf so Transparenzkriterien. Der Kunde soll wissen, welche Risiken kaufe ich mir mit diesem Produkt ein. In diese Richtung geht auch, bei Kryptowerten wird es White Paper genannt, also nicht Prospekt, weil Prospekt ist noch umfassender, also man ist hier ein bisschen ausführlicher bei Finanzinstrumenten, bei Kryptowerten gibt man ein bisschen mehr Spielraum, und bei Kryptowerten muss man auch dazu sagen, da wird auch mehr auf die Technik dahinter abgestellt. Natürlich kann es Kryptowerte geben, die total komplizierte kryptografische Verfahren im Hintergrund haben. Das wird dann auch erwähnt zum Beispiel.
Aber
es geht viel um Risiken und Chancen.
Aber ist
Kosten
das,
auch.
Aber ja. Ist das für alles, was neu dazukommt, oder auch für alles, was schon existiert?
Du meinst nämlich an Bitcoin? Also Bitcoin ist zum Beispiel, was diese Whitepaper-Verpflichtung angeht, explizit ausgenommen. Ja? Weil wenn man es jetzt sich theoretisch ansieht, wird ja jede 10 Minuten, das ist mein aktueller Stand, ich glaube, es ist ja noch immer so, dass alle 10 Minuten ein neuer Block entsteht.
Ja, ungefähr. Das ist noch immer so,
okay.
Ja.
Und dann entstehen ein paar Bitcoin. Ich glaube, es sind knapp über 6 aktuell noch.
6,25, okay, und bald wunderbar. Ist es nur noch 3,125.
Genau. Halving im März, April.
Mitte April, ja.
Und theoretisch wäre der neue Block eine neue Emission von 6,25 Bitcoin. Und dann müsste ich für diese 6,25 müsste ich ein White Paper veröffentlichen. Mhm. Ja? Und da ist die Mika sogar drauf eingegangen und hat gesagt, wenn diese Emission, die dann theoretisch entstehen würde, aus der Instandhaltungsleistung des zugrunde liegenden DLT-Systems entsteht, ist man ausgenommen von dieser Verpflichtung.
Gut, man könnte natürlich sagen, Bitcoin, die sind gar nicht entstanden, die waren schon da, sie wurden erst entdeckt.
Ja, ich glaube, das sieht der EU-Gesetzgeber anders. Also der würde quasi sagen, theoretisch, wenn es diese Ausnahme nicht explizit gäbe, könnten Behörden auf die Idee kommen, jetzt entstehen alle 10 Minuten neue Bitcoin.
Aber nochmal, da muss ich jetzt kurz, also es gibt ja 20.000 Kryptowährungen.
Ja.
Ja? Was heißt das jetzt genau? Heißt das jetzt, dass jeder Herausgeber dieser Kryptowährungen, die Stiftungen oder was auch immer, die Erfinder, jetzt im Nachhinein solche prospektartigen Whitepaper veröffentlichen müssen und dass sie dann auf den Kryptobörsen abzurufen sind, wenn du eine Kryptowährung kaufst?
Also grundsätzlich gilt das vor der Veröffentlichung, vor der Ausgabe dieses neuen Coins.
Genau.
Ja. Also wenn das Altbestand ist, muss ich jetzt als Herausgeber nicht nachschießen. Aber der Umweg geht über die Börsen zum Beispiel. Wenn eine Börse jetzt neu anbietet, unterschiedliche Coins, dann muss sie sicherstellen, dass es Informationen gibt.
Aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn ich jetzt nach Mika auf eine Börse mich einlogge, bekomme ich dann standardisierte Informationen zu allen Assets, die dort gehandelt werden?
Also standardisierte Informationen gibt es auf jeden Fall, ja, das geht aber über eine andere Bestimmung. Aber die neue, also diese White Paper-Verpflichtung, diese zu veröffentlichen, gilt nur für neue Emissionen, wenn du so willst.
Okay, das heißt, für Bitcoin und Ethereum und die 20.000 anderen gilt das nicht. Und Bitcoin ist sowieso explizit ausgenommen. Lustigerweise hat ja Bitcoin ein White Paper, hat er quasi den Begriff White Paper gab es schon vorher, aber ich glaube, in der Finanzwelt hat Bitcoin das populär gemacht.
Ja.
Okay, aber heißt das, dass wir quasi, also bekommen wir, also werden die Krypto-Anbieter gezwungen, eine Art Risikoeinschätzung zu jedem dieser Assets, die jetzt schon da sind, auch zu geben? Oder ist das wirklich nur für ganz neue? Also müssen, auf gut Deutsch, muss Kryptobörse XY bei Dogecoin-Dings da dazu schreiben, dass das eine Meme-Coin auf Basis eines Hundes ist?
Das glaube ich nicht, aber es braucht sicherlich einen Risikohinweis, wie man den dann abbildet. Kann ich dir nicht sagen, aber es wird sicherlich so sein, dass man für alle Kryptowerte, die man als Dienstleister anbietet, schon Transparenzverpflichtungen auch abbildet auf der Plattform. Mhm. Ja. Mehr kann ich heute leider dazu noch nicht sagen.
Ich stelle es mir nur einfach hilarious vor, wenn es für 20.000 verschiedene Kryptowährungen so standardisierte, auch rechtlich quasi bindende Informationen angeboten werden müsste. Das wäre für die Kryptobörse, für die nicht Bitcoin anbieten, wäre das natürlich ziemlich mühsam.
Ja, deswegen geht man ja auch bei Mika, geht man diesen Umweg. Es gibt diese starken quasi Prospektverpflichtungen über diese Whitepaper-Verpflichtungen ja nur für so Erstzulassungen zum Handel.
Ja.
Also wirklich der
Ich möchte einen neuen
auf meine Exchange bringen, dann muss ich mich um dieses White Paper mit diesen umfassenden Katalogen beschäftigen, wenn ich es erstmalig anbiete, also nicht schon im Altbestand hatte, oder wenn ich wirklich der Herausgeber bin dieses Coins. Ja. Für diesen ganzen Altbestand, bei Dogecoin wird es wohl auch Altbestand sein, habe ich diese explizite, sehr strenge White Paper oder Prospektverpflichtung ja so nicht. Mich erwischt es, deswegen habe ich gesagt, grundsätzlich gibt es da natürlich Transparenzverpflichtungen über andere Bestimmungen, aber das würde jetzt zu weit führen und langweilt das Publikum, glaube ich. Es wird nicht so sein, dass ich irgendwelche Kryptowerte anbiete oder berate in Bezug auf zum Beispiel Dogecoin und dazu nichts sage, außer die sind ganz toll. Ja.
Das ist ganz interessant, weil du sagst Beratung. Ja. Das Thema Beratung wird ja in der Mika auch geregelt.
Genau. Es ist eine von vielen Dienstleistungen. Ich hatte vorhin erwähnt, es gibt die Dienstleistung Verwahrung oder ich bin eine Exchange, das ist auch eine Dienstleistung. Oder die Dienstleistung Beratung. Ich mache nichts anderes als quasi meine Meinung abgeben zu gewissen Kryptowerten. Und Empfehlungen.
Aber Beratung bedeutet, ich kann quasi Finanzberatung durchführen für konkrete Personen.
Genau, das ist so, wie wir es in der klassischen Finanzbranche auch kennen, in Bezug auf Finanzinstrumente, Aktien, Anleihen, was auch immer. Gibt es ja auch nicht mehr so viele, zum Beispiel in Österreich eher selten. Manche Bankhäuser bieten auch Anlageberatung wirklich an und die geben Empfehlungen ab.
Ja. Aber Finanzberatung kann ich ja auch quasi als Selbstständiger machen, ne?
Ja, oder ich brauche eine Mika-Lizenz, also ich kann es nicht.
Aber wie kriege ich die? Das würde mich interessieren.
Also wie ist eine Zulassung bei der Behörde. Wenn ich eine dieser Dienstleistungen, zum Beispiel ich möchte nur Anlageberatung in Österreich und der EU erbringen, dann brauche ich auch eine Mika-Lizenz. Muss eine juristische Person eintragen, also ich muss eine Gesellschaft gründen, muss zur FMA, jetzt habe ich es verraten,
ist
die Behörde.
Ja, möglich, oder zum Salzamt. Das ist
genau,
oder unklar.
Zum Salzamt, genau, das wird das österreichische Parlament hoffentlich in diesem Jahr entscheiden.
Ja.
Gehe ich und möchte meine Lizenz haben und dann kann ich mich Mika-Anlageberater nennen.
Aber also muss ich dann einen Kurs machen oder irgendwie einen Test ausfüllen? Oder also wie kriege ich die Lizenz? Oder reicht es, wenn ich sage, ich hätte gerne Lizenz und dann kriege ich die Lizenz?
Nein. Also es gibt natürlich organisatorische Anforderungen. Ich brauche auch gewisse Eigenkapitalhöhen. Also ich kann jetzt nicht völlig ins Leere alles fremdfinanzieren. Ich brauche einen gewissen Stock, um gewisse Ausfälle auch zu verkraften. Ich muss meine Fit and Properness, ein klassischer Begriff aus der Finanzwelt, auch nachweisen, dass ich jetzt nicht völlig sachfern bin, ich Vorkenntnisse habe, Erfahrungen mitbringe. Klassisches Gewerberecht, also ich kann ja auch kein Gewerbe anmelden, völlig frei. Es gibt ein paar freie Gewerbe, aber in dem Fall ist es nicht so frei, dass man ohne Kenntnisse und Erfahrungen das aufnehmen darf.
Aber gibt es dann einen Test oder wie?
Test gibt es keinen. Also
ich gehe da hin und sage, also ich könnte jetzt hingehen und sagen, schau her, ich habe hier 600 Stunden Podcast zu dem Thema, schaut sich das alles an und dann gibt es mir die Lizenz.
Es wäre ein Versuch wert, wäre vielleicht nicht so erfolgreich. Du brauchst schon eine gesellschaftliche Umgebung, du brauchst eine Governance-Umgebung.
Ja.
Aber der Blick auf diese Website, die ich angesprochen habe, auch da wird genau dargestellt, wie man in den Austausch tritt, wenn man sowas beabsichtigt. Das ist diese sogenannte CASP-Lizenz.
Ja.
Crypto Asset Service Provider ist ein Dienstleister in Bezug auf Kryptowerte. Und wenn ich nur Anlageberatung anbiete, bin ich auch schon so ein CASP.
Ja, okay.
Und dann trete ich in den Dialog und frage die Behörde, was wollt ihr von mir? Genau die Frage, muss ich dann, um die zu bekommen, bei euch vorsprechen und ich werde getestet? Kann ich mir nicht vorstellen, wir haben nicht einmal Fit and Proper Ex-Ante-Tests bei Banken. Ja, man muss es einfach nachweisen, man braucht eine gewisse Dokumentation.
Ich meine, ich habe das eh nicht vor, ich frage okay. nur... Also,
für einen Freund.
Ich mache ja keine Finanzberatung, ja. Das ist ganz wichtig, ich mache Journalismus, das ist übrigens ein freies Gewerbe. Ja? Es gibt noch so kleine Pockets von Freiheit und ich werde auch sicher dabei bleiben. Ich habe nur versucht zu fragen, wie sowas funktioniert, weil das natürlich schon spannend ist für viele und ich gespannt bin, was da auf uns zukommt. Ben, ja. Haben wir was Wichtiges vergessen? Im Sinne von Regulierung, Bitcoin, Österreich, Europa?
Ich glaube, es war ein guter erster Aufschlag. Also ich möchte auch gar nicht die Zuhörer langweilen mit Untiefen. Mir war wichtig einfach zu sagen, uns geht es jetzt nicht darum, irgendwas niederzuregulieren oder besonders ins Eck zu stellen und mit strengsten Regeln zu versehen, damit es nicht möglich wird in Zukunft. Ganz im Gegenteil, wir wollen einfach einen Gleichklang. Wir wollen Wettbewerbsumgebungen für beide Welten, die gleich sind. Wir wollen, dass es keinen Unterschied gibt, ob man eben in Bezug auf Aktien, Anleihen, Fonds aktiv wird oder in Bezug auf Kryptowerte. Wir wollen ermöglichen, dass unsere Player immer größer werden, dass neue Player vielleicht nach Österreich kommen, dass junge Leute vielleicht auf die Idee kommen, ich gehe da rein in den Space, habe einen Gütesiegel unserer staatlichen Behörden und kann damit den ganzen europäischen Markt penetrieren, sagt man ja so schön. Und das ist schon...
Das klingt auf Englisch besser.
Ja, es ist einfach relevant. Ne? Also wir haben einen europäischen Binnenmarkt, da sind wir bei der 500 Milliarden Menschen. Ne?
Ja.
Und wir sind noch immer, wir stellen uns ja immer ein bisschen ins Abseits, glaube ich, zu Unrecht. Wir sind, was die Kaufkraft angeht, ein relevanter Markt. Das sehen wir immer in Kontakt auch mit den US-Anbietern. Ja? Die haben ein großes Interesse an unserem Markt.
Ja.
Und da finde ich es gut und das möchte ich mitgeben. Wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir unseren europäischen Markt aus Österreich heraus mit österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern auch abdecken können. Ja? Und dass wir davon profitieren, dass wir jetzt nicht der zweite Gewinner sind. Ja? Wir sind vielleicht technologisch noch nicht, was die Entwicklerseite angeht, ganz vorne, aber das wird auch besser. Wir ziehen durch große Fintechs auch tolle Entwickler an, bilden gute, auch einheimische Entwickler hoch. Das ist die Zukunft. Wir haben das auch erkannt. Wir können auf Sicht jetzt nicht in der Industrie überzeugen. Landwirtschaft ist jetzt auch an die Grenzen gekommen. Tourismus ist recht instabil, haben wir spätestens in der Pandemie gesehen, dass man sich da jetzt nicht die ganze Wirtschaftsleistung drauf aufbauen sollte. Ich glaube, wenn man hier in der Finanztechnologie vorne mitspielt, dann ist es etwas sehr, sehr Nachhaltiges. Da setzen wir drauf und deswegen wollen wir die Rahmenbedingungen auch so hinstellen, dass wir hier ganz viele Anreize setzen, zumindest auf unserer Seite, dass viele Menschen da reingehen, rein sich ausbilden, reingehen ins Risiko, das, was wir erwähnt haben. Das erreichen wir mit Mika.
Ich finde das super. Ich finde das auch super, dass wir da auch zusammenarbeiten können. Das ist da quasi, ich sage mal, ich weiß jetzt nicht von anderen Ländern, wo Notenbanker, wie wir auch schon hatten, oder Banker oder Politiker oder Mitarbeiter im Finanzministerium offen über diese Dinge dann so seriös auch sprechen. Und ich finde das toll, dass wir das machen. Du hast gesagt, das war ein guter erster Aufschlag. Lass uns gerne nochmal reden, wenn sich was Neues getan hat. Ich drücke die Daumen, dass wir das Gesetz durchbringen noch vor dem Sommer.
Ja.
Und danke dir, dass du da warst und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Danke, ciao.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Code zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.